Die Frage haben wir schon, denke ich, bezeichnet, beantwortet, aber ein bisschen anders hier. Darf man Imam Nawawi als Imam bezeichnen? Also, das sind so, sagt man, Haarspaltereien-Fragen. Also, das ist, wenn heutzutage so einer wäre wie dieser, der würde, sag ich mal, viele Menschen übertreffen im Wissen. Also, viele, sehr viele betreffen Wissen, die schon als Imame bezeichnet werden. Aber wie gesagt, also das ist Haarspalterei, weil der eine sagt, man soll. Es gibt Brüder, die mögen nicht, dass man sie Sheikh nennt. Dann macht halt nicht. Aber es gehört zum Respekt, die Gelehrten ehrenvoll anzusprechen. Meinung. Ist die Meinung, dass Allah auf dem Thron sitzt, akzeptabel? Ja, jede Eigenschaft, wenn sie authentisch überliefert wird über Allah subhanahu wa ta'ala, und das kann nur sein durch den Koran oder durch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Ijma' wohl weniger bei solchen Angelegenheiten, muss das akzeptiert werden, aber so Allah zugeschrieben werden, nach den bekannten Kriterien, nämlich nichts ist ihm gleich, subhanahu wa ta'ala. Was war die Ansicht von Imam Ahmad diesbezüglich? Weiß ich nicht. Allah war. Müsste ich nachschauen. Hier kommt die Frage, kann man sagen, dass das Sahaba mit dem Moment bei Dhat Anwad nur eine Übertretung der Frage hatten und kein Kufr, wie es viele Gelehrte in Saudi-Arabien sagen? Ja, die Frage ist ja, wie diese Übertretung zu beurteilen ist, aber es spielt ja auch eigentlich keine richtig große Rolle, weil wenn jemand sagt, der Vers im Koran al-Karim ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا bezieht sich nur auf alles außer Aqida, ja, dann bring deinen Beweis, Bismillah, zeig mir deinen Beweis. Deswegen ist die Frage ist, haben sie einen Fehler begangen? Wenn wir sagen ja, natürlich haben sie einen Fehler begangen, weil der Prophet hat gesagt, ihr habt genau das gleiche gesagt, wie die Kinder Israels zu Moses gesagt haben, tamam? Und was haben die Kinder Israels zu Moses gesagt? Ij'al lana ilahan, mach uns einen Gott. Mach uns einen Gott, haben sie gesagt. Ja. Der Prophet sagt, sie haben das Gleiche gesagt. Ach, das ist seine Interpretation. Warum, wenn du eine andere Interpretation nehmen willst, außer vom Propheten, das ist dein Problem. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass sie einen Fehler gemacht haben und sie sind entschuldigt aufgrund ihrer Unwissenheit. Ob das jetzt in der Aqidah war oder außerhalb der Aqidah war, was tut das zur Sache? Du hast manchmal dir deinen Glauben zusammengewürfelt, sage ich mal, dass du sagst, außer bei Aqida-Angelegenheiten. Das ist dein Problem. Dieses Problem haben wir nicht. Ist das Bezichtigen eines toten Kafirs, dass er im Höllenfeuer ist, eine Meinungsverschiedenheit oder ist die Meinung gar nicht vertretbar? Also wenn jemand gestorben ist und offensichtlich als Ungläubiger nicht gestorben ist, dann ist für uns hier die Sache beendet. Also wir behandeln ihn wie jemand, der als Ungläubiger nicht gestorben ist. Fertig. Das heißt, gelten bestimmte Regeln, ja, wie zum Beispiel, wo er begraben wird, ob wir für ihn beten dürfen, wie er erbt und solche Sachen. Das ist die Sache. Aber zu sagen, dieser Mensch ist gestorben, zum Beispiel mein Großvater ist gestorben, der ist auf jeden Fall in der Hölle. Das ist, hast du nicht das Gefühl, du sagst was ohne Wissen? Du weißt doch gar nicht, was im Jenseits mit ihm gemacht wird, nicht gemacht wird. Du sagst, wenn er als Ungläubiger gestorben ist, dann wird er in die Hölle gehen. So sagst du. Tamam? Und für uns endet doch das Verhältnis mit diesem Menschen, dem er stirbt. Fertig. Aber jemanden per se, genauso wie du nicht jemanden sagen darfst, die Person so und so wird im Paradies sein. Genau, darfst du auch nicht sagen, die Person so und so wird in der Hölle sein. Es geht das Gleiche, aber es geht ja darum, dass du redest über das Jenseits, was du keine Offenbarung bekommen hast. Ausnahme ist nur das, was uns überliefert worden ist. Habe ich schon. Ist diese Thematik, die Entschuldigung auf Unwissenheit, eine gültige Meinungsverschiedenheit wie einige andere Angelegenheiten im Fiqh? Wenn du mir zeigen kannst, bis morgen, inshallah, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam das gemacht hat. Oder Abu Bakr oder Umar, ich habe das erweitert. Okay? Bringst mir alle Beweise, Beispiel bis morgen, und dann reden wir noch einmal darüber, inshallah. Warum nimmt man heutzutage hauptsächlich von den Khalaf-Büchern und kaum direkt von den Salaf-Aqida-Werken? Ich denke, die meisten entfernen sich davon. Vielleicht kennen sie sich nicht aus, vielleicht gibt es andere Beweggründe. Aber der Vorteil, wenn man von späteren Gelehrten oft nimmt, ist die Zusammenfassung. Also er fasst dir Sachen zusammen aus den Quellen von früher. Das ist meistens einfacher, weil die heutigen Bücher sind oft, nicht immer, aber oft sind sie in Anführungsstrichen besser geordnet. Ich meine damit geordneter für unser einer. Ja, also ich möchte ein bestimmtes Thema, die Bücher, wie sie geschrieben werden, sind unterschiedlich. Ja, solche viele Bücher von früher, wenn du sie lesen würdest, du kämst nicht zurecht. Du hast ständig nur solche Überlieferungen. Fragen, Antworten, Fragen, Antworten. Aber du willst eigentlich nicht 1000 Sachen lesen, um zu einem bestimmten Thema zu kommen. Du möchtest eigentlich nur eine konkrete Sache wissen über 3-4 Gelehrte, was sie gesagt haben, und sagst, es erledigt. Ja. Deswegen, der späte Gelehrte fasst dir sehr oft vieles zusammen und ordnet es dir sehr schön aus den Quellen von früher. Ja. Aber wenn wir sagen, das ist jetzt die erste Sache. Die zweite Sache ist, ich lasse das Argument nicht so einfach jetzt mal so stehen, weil ich nehme das so ein bisschen persönlichen Angriff hier jetzt, okay? Wenn wir das Buch jetzt lesen, und da steht, Allah sagte, dann ist es doch aus dem Koran, nicht? Und wenn wir sagen hier, der Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und wenn ich vorhin erklärte, wie Abu Huraira den Vers des Surat Isra verstanden hat, mehr Salaf geht nicht. Okay? Ja, natürlich habe ich auch andere Gelehrte erwähnt. Ja, hat ja auch seinen Sinn. Also erstmal, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah ist eine Persönlichkeit, die von vielen verschiedenen Menschen als Argument angeführt wird. Also auch von denjenigen, die nicht aufgrund von Unwissenheit entschuldigen. Versteht ihr? Und Sheikh Muhammad ibn al-Wahhab ebenfalls. Deswegen macht es Sinn, diese Persönlichkeiten zu zitieren, um zu zeigen, was sie wirklich gesagt haben, zahlreich, an verschiedenen Stellen. Ja? Und wenn man dann noch andere Gelehrte aus verschiedenen Epochen zitiert, und besonders aus zeitgenössischen, wie Sheikh al-Uthaymin zum Beispiel, rahimahullah, dann zeigt das dieser wunderbare Strang, der sich durchzieht durch die islamische Zeitgeschichte, dass die Ahle Sunnah al-Jama'a immer die gleiche Meinung hatten in diesen Themen. Ob das vor 1000 Jahren war oder mehr oder weniger. Und natürlich gibt es Themen, die neu sind. Also was soll ich denn Sheikh Hassan ibn Taymiyyah fragen über demokratische Wahlen, wenn er sie nie erlebt hat? Okay? Weil da macht es mehr Spaß, jemanden zu fragen, der auch direkt darüber gefragt worden ist. Subhanak Allah wa hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilik. Barakallahu fikum wa jazakum Allahu khayr.